Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Wir sind und bleiben unterwegs mit Jesus. Das ist unsere Predigtreihe. Und ich hoffe natürlich, dass wir alle sowieso unterwegs mit Jesus sind und in seiner Nachfolge stehen. Wir wollen uns heute ein ganz wichtiges Kapitel angucken und auch nächste Mal noch weiter darüber sprechen, und zwar die Versuchung Jesu. Wir haben ja über seine Bar Mitzwa gesprochen, wie er dargestellt wird in Jerusalem als Zwölfjähriger. Wir haben über seine Taufe gesprochen und jetzt dieses große Kapitel, wie er in der Wüste ist, um dort vom Teufel versucht zu werden. Und ich lese einmal unseren Text aus Lukas, dem vierten Kapitel und die Verse 1 bis 13. Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kehrte vom Jordan zurück und wurde vom Geist in die Wüste geführt und 40 Tage vom Teufel versucht. Und er aß nichts in jenen Tagen, und zuletzt, als sie zu Ende waren, war er hungrig. Und der Teufel sprach zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Und Jesus antwortete ihm und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort Gottes. Jesus wird in die Wüste geführt und er wird vom Teufel versucht. Und das Erste, was ich gerne sagen möchte und was ich wichtig finde, dass jeder Jesus-Nachfolger verstanden hat, die Wüste ist Teil von Gottes Plan. Gott hat einen Plan für dein Leben und für mein Leben. Gott hatte einen Plan für das Leben Jesu. Gott liebt uns, er hat gute Absichten mit uns und er hat Pläne. Und es ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass die Wüste dazugehört. Wenn man sagt, Gott hat gute Absichten mit uns, dann kann man manchmal denken, naja, es wird immer nur schön, es gibt immer nur Kekse und gemütlich und alles toll. Nein, nein, Gott hat schon einige Dinge geplant, die für uns auch manchmal schwierig erscheinen. Die Wüste ist Teil von Gottes Plan. Das ist ganz wichtig, dass jeder Jesus-Nachfolger das verinnerlicht. Hier in diesem Fall bei Jesus kann man sagen, war es eine 40-tägige Krise. Ich glaube, das kann man schon sagen. 40 Tage Engpass, Not, Probleme. Ich habe diesen Text irgendwie anders abgespeichert gehabt, noch von meiner Kindheit und Jugend her. Ich weiß nicht, ob alte Jesus-Filme manchmal damit zu tun haben, dass man so gewisse Dinge sich vorstellt, die aber dann eigentlich doch ganz anders beschrieben sind. Ich habe gedacht, Jesus hat 40 Tage gefastet. Ja, das kenne ich auch, dass man sich mal zurückzieht und eine Fastenzeit, gut, 40 Tage ist krass, aber Jesus hat irgendwie 40 Tage gefastet und hat sich geschont und hat da gebetet und war ganz nah bei Gott. So eine tolle Fastenzeit. Und dann am Ende der Fastenzeit, nach 40 Tagen, gibt es so eine kleine Begegnung mit dem Teufel und da wird er halt kurz versucht. Keine Ahnung, ob das jemand von euch auch so abgespeichert hat, aber es ist ja, das ist ja überhaupt nicht berichtet, sondern meine Schlachter-Übersetzung sagt, er wird vom Geist in die Wüste geführt. Die Elberfelder übersetzt da etwas genauer. Sie übersetzt nämlich, er wird vom Geist in der Wüste umhergeführt. Das ist ja nochmal was anderes. In die Wüste geführt, ja, der Geist führt ihn in die Wüste. Aber der Geist führt ihn umher in der Wüste. Das heißt, es ist eine Wanderung. Wir reden hier nicht über eine Fastenfreizeit, wo man sich ein paar Tage zurückzieht in ein schönes christliches Freizeitheim und versucht, sich auf den Herrn zu konzentrieren, sondern es ist eine Wüstenwanderung. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Israel war oder in der Wüste Negev und vielleicht eine Ahnung davon hat, vor allen Dingen in den Sommerzeiten, welche Temperaturen dort herrschen, tagsüber, aber auch nachts, wie kalt das werden kann. Das ist eine richtig krasse Wüste. Jesus ist da 40 Tage und er wird vom Heiligen Geist umhergeführt. Das heißt, er ist gehorsam, er ist unter der Führung des Geistes, er geht, wenn der Geist ihn weiterführt und er wandert herum in der Wüste. Und Vers 2 sagt, er wurde vom Teufel 40 Tage versucht. Das ist das, was ich so anders abgespeichert hat. Ich dachte, nee, nee, 40 Tage so Gemeinschaft mit Gott ganz eng und eine gute Zeit mit Gott und dann eine kleine Versuchung. Nein, 40 Tage lang wurde er versucht. Und das, was jetzt hier berichtet wird, sind dann quasi die letzten drei Anläufe des Satans, um ihn platt zu machen. Nochmal die letzten drei Anläufe der Versuchung. 40 Tage versucht, aber jetzt nochmal so mit aller Gewalt. Man kann ja etwas schmunzeln, wenn man liest, er fastete 40 Tage und hernach hungerte ihn. Was für ein Wunder. Ja? 40 Tage nichts gegessen und jetzt hungerte ihn. Wenn man sich mal mit Fasten beschäftigt, es ist ja so, dass am dritten, vierten Tag irgendwann der Hunger erstmal weggeht. Und danach kann man ganz gut ohne Nahrung auskommen. Und so ungefähr um die 40 Tage, sagt man, so die Literatur, hat man durchgefastet. Länger sollte der Mensch nicht fasten. Das ist wirklich was das meiste, was der Körper hergibt. 40 Tage gefastet und dann kehrt der Hunger zurück. So, das ist das, was hier beschrieben wird. Hernach hungerte ihn, der Hunger kehrte zurück. Das heißt, Jesus ist jetzt wirklich hungrig. Er hat die gesamte mögliche Periode, die man fasten kann, durchgefastet. Der Hunger kehrt zurück. Er ist extrem hungrig. Er ist extrem geschwächt. Es ist der schwächste Punkt, an dem man einen Menschen erwischen kann. Und jetzt nimmt der Teufel nochmal Anlauf. Und jetzt kommen nochmal seine letzten drei Versuchungen. Jetzt tritt er nochmal so richtig an gegen einen Jesus, der völlig, völlig geschwächt ist. Das ist der Charakter des Teufels. Er ist ein ziemlicher Feigling. Er greift dich nicht an, wenn du gerade eine super Erfahrung mit Jesus gemacht hast und du bist geistlich gut drauf und voller Glauben. Und dann siehst du den Teufel gar nicht, der ist weit weg. Aber wenn wir schwach sind, dann kommt er gerne und dann greift er an und versucht Jesus hier nochmal so richtig am schwächsten Punkt. Jesus ist in dieser Wüste und wir lernen, ja, Wüsten sind Teil von Gottes Plan für unser Leben. Aber wir sehen auch hier eine interessante Parallele. Nämlich die Parallele zu Gottes Volk, die ja auch in der Wüste waren. Nicht 40 Tage, sondern 40 Jahre. Aber das soll hier ein Stück weit, soll ich mal sagen, prophetisch nachgestellt werden. Das klingt seltsam. Aber das soll hier ein Stück weit angedeutet werden, dass Jesus in der gleichen Weise wie das Volk Israel, die ja 40 Jahre durch die Wüste gewandert sind und so oft versagt haben, dass Jesus auch 40 Tage in der Wüste ist, auch die gleichen harten Situationen durchleben musste wie das Volk Israel, aber eben ohne Sünde. Er ist der Messias. Wir haben das noch im Ohr von seiner Taufe. Es gebührt uns, es ist richtig, dass wir alle Gerechtigkeit erfüllen. Und das tut Jesus auch hier in der Wüste. In 5. Mose, das ist das Buch, das auch an diese Wüstenwanderung oft erinnert und das sie so ein bisschen zusammenfasst. Im 5. Mose, Vers 8, Vers 2 und 5 wird das eigentlich sehr schön auf den Punkt gebracht, wozu es diese Wüstenzeiten gibt und warum sie Teil von Gottes Plan für unser Leben sind. 5. Mose 8, Vers 2 sagt, erinnert euch an die 40 Jahre in der Wüste. Er ließ euch in Schwierigkeiten geraten, um euch auf die Probe zu stellen. So wollte er sehen, wie ihr euch entscheiden würdet, ob ihr nach seinen Geboten leben würdet oder nicht. Vers 5. Daran könnt ihr erkennen, dass der Herr, euer Gott, es gut mit euch meint. Er erzieht euch wie ein Vater seine Kinder. Wüstenzeit, schwere Zeit, Krisenzeit, Zeit der Engpässe. Und der Teufel kommt, um unseren Glauben zu zerstören. Der Teufel kommt in dieser Zeit, um unseren Glauben zu zerstören, um uns fertig zu machen. Aber Gott lässt das zu. Ja? Der Geist Gottes führt ihn in die Wüste. Matthäus sagt, um vom Teufel versucht zu werden. Gott lässt das zu. Der Teufel kommt, um unseren Glauben zu zerstören, aber Gott lässt es zu, er will, dass wir versucht werden, um unseren Glauben zu testen und zu stärken. Ich finde das so wunderschön, wie die Hoffnung für alle das hier übersetzt. Daran könnt ihr erkennen, dass der Herr, euer Gott, es gut mit euch meint. Er erzieht euch wie ein Vater seine Kinder. Kein liebender Vater wird darauf verzichten, seine Kinder zu erziehen. Der Verzicht auf Erziehung ist bestenfalls eine falsch verstandene Liebe. Wenn wir sie wirklich lieben und wirklich wissen, was gut für sie ist, dann erziehen wir unsere Kinder. Nein, es ist nicht wahr. Wenn sie einfach genügend Küsse und Liebe bekommen, dann entwickeln sie sich von selbst ganz, ganz prima. Nein, das ist nicht wahr. Sie brauchen manchmal Erziehung. Sie brauchen Grenzen und all diese Dinge. Das tun wir aus Liebe und das lernen wir von Gott. Genau so geht er mit seinen Kindern um. Der Teufel kommt, versucht uns, um unseren Glauben zu zerstören. Der meint es ernst. Der hasst uns. Gott führt uns in die Versuchung, lässt uns versucht werden vom Teufel, um unseren Glauben zu testen und um ihn zu stärken. Es geht um liebevolle Erziehung und es geht darum, dass wir weiterkommen sollen, dass wir reife Gotteskinder werden sollen. Wenn ich mir ein Boot bauen könnte, ich liebe ja Boote und ich liebe das Wasser, aber ich bin nun nicht so der Handwerker, das würde ich mir gar nicht zutrauen. Aber sagen wir mal, ich würde ein Boot bauen. Und zwar ein Boot, genau wie ich immer davon geträumt habe. In der Größe, mit den Motoren, mit allem genau, mit der Ausstattung, genau wie ich immer davon geträumt habe. Ein Boot, wie ich es wohl in diesem Leben niemals haben werde. Aber wenn ich das jetzt gebaut hätte, ja, in einer Scheune irgendwo und mich dort investiert hätte, ich habe dieses Boot gebaut, jetzt ist es fertig. Naja, dann kommt der Stapellauf und jetzt passiert etwas. Das Boot kommt ins Wasser. Jetzt könnte man sagen, Uwe, lass das doch besser. Du hast doch so viel Zeit und Geld jetzt angefasst. Das sieht so schön aus. Du hast bei Facebook alle Bilder gepostet und alle haben sie geliked. Was für ein tolles Boot du jetzt hast. Jetzt lässt es ins Wasser. Überleg mal, das ist nicht dicht und säuft jetzt ab. Tja, das ist ein Risiko, das ich jetzt eingehe. Aber wisst ihr, wenn es diesen ersten Test, den Wassertest, nicht überlebt, dann was nutzt mir dann das Boot? Dieses Boot hat eine Berufung, es soll schwimmen. Wenn es das nicht kann, dann ist das Ziel ja völlig verfehlt, ganz egal, wie schön und kostbar es aussieht. So lasse ich es zu Wasser. Und wenn ich dann sehe, hier und da kann ein bisschen Wasser eindringen, dann muss ich nachbessern, dann muss ich nacharbeiten. Aber ich erspare es diesem Boot nicht. Ich teste dieses Boot zuerst im Wasser, dann aber auch im Wind und ja, dann auch im Sturm. Das ist ganz, ganz wichtig. Und irgendwann kann ich sagen, dieses Boot, das hat mich über so viele Fahrten begleitet. Es hat mich durch tiefe Wellen, durch einen Orkan einmal, wo ich dachte, wow, jetzt wird es aber grenzwertig. Aber es hat gehalten. Dieses Boot habe ich wirklich getestet. Und so ist es ja auch mit Gott und uns. Er testet uns. Martin Pepper, der viele wunderschöne Anbetungslieder geschrieben hat, ein ganz altes von ihm, aber dieser Satz klingt immer wieder so in meinem Kopf in schwierigen Zeiten meines Lebens. Das Lied hat mich so ein bisschen begleitet. Danke Martin Pepper an dieser Stelle, ein ganz, ganz feiner Singer-Songwriter. Dieser Satz, du glaubst an mich, traust mir was zu und forderst mich heraus. Das in einem Anbetungslied, das finde ich toll. Also nicht nur immer, oh Gott ist mein Daddy und ich komme kuscheln und ich darf kommen, wie ich bin und meine Seele geht so gut und noch mehr Liebe. Das ist auch alles gut und wichtig und richtig und alles, ja, unbestritten. Aber diese Seite Gottes, mal in einem Anbetungslied erwähnt, du glaubst an mich, traust mir was zu und forderst mich heraus. Warum muss ich gerade durch so eine blöde Situation gehen? Warum ist das alles gerade so doof? Warum? Nun, du glaubst an mich, traust mir was zu und forderst mich heraus. Gott traut dir zu, diese Situation zu meistern. Er lässt nicht Dinge geschehen, die dich überfordern. Vielleicht fühlt sich das so an, oh ja. Aber eigentlich darfst du wissen im Glauben, er lässt dich nicht scheitern, sondern er weiß, was er dir zumuten kann. Und er glaubt an dich, er traut dir das zu. Und er tut's zu deinem Besten, er ist ein liebender Vater. Später, und darüber werden wir in den nächsten Wochen und Monaten sprechen, erleben wir, wie Jesus seine Jünger wieder und wieder ganz bewusst in Engpässe führt. Er geht mit ihnen ins Schiff und sagt, lasst uns rüberfahren auf die andere Seite, legt sich hin und schläft und ein schrecklicher Sturm. Immer wieder Engpässe. Oder es sind 20.000 Leute zugegen, er hat gepredigt, alle haben Hunger. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, gebt ihr ihnen zu essen. Ja, hier ist doch fast nichts. Er überfordert sie, könnte man meinen. Nein, er fordert sie heraus. Er führt sie in Engpässe und will ihnen dort etwas beibringen. Er will, dass sie reif werden. Er will, dass ihr Glauben gestärkt wird. Und das tut er auch mit uns. Das Versagen Israels in der Wüste ist ein Dreifaches. Drei Dinge, die immer wieder gesagt wird, wie sie versagt haben. Und hier ist auch wieder so dieser Dreiklang, diese drei Versuchungen am Ende der großen, langen Versuchung. Das eine ist Murren. Murren, das ist Meckern, das heißt Aufbegehren gegen Gott. Das ist das Gegenteil von dankbar sein und vertrauen und mich fallen lassen und glauben, dass Gott es gut meint. Nein, ich meckere und ich murre. Was macht Gott denn hier? Das zweite ist andere Götter. naja, das kommt nach dem Murren. Klar, wenn ich mit Gott nicht zufrieden bin, da kann man ja mal gucken, was macht die Konkurrenz. Und das Dritte ist, Gott versuchen, Gott auf die Probe zu stellen, was uns Menschen verboten ist. Und alle drei Antworten Jesu in dieser dreifachen Versuchung, alle drei Antworten Jesu sind Zitate aus dem 5. Buch Mose, eben was diese Wüstenwanderung ja auch zusammenfasst. Also da sieht man diese enge Verbindung, Jesus 40 Tage in der Wüste, vor Gottes 40 Jahre in der Wüste. Gott testet uns, Gott will uns reifen lassen. Und wir sehen wiederum, und das haben wir ja jetzt mehrfach besprochen, und ich denke mal, das wird uns in dieser Predigtreihe auch immer wieder begleiten, dieser Gedanke, dass Jesus ganz Mensch war. Er war keine Ausnahme. Jesus war ganz Mensch. Er wurde versucht, so wie Adam versucht wurde, so wie das Volk Israel versucht wurde. Jesus stellte sich der Versuchung volle Breitseite. Diesen Vers hier finde ich auch als Theologe manchmal schwer zu verstehen. Das ist ja so eine Sache, so wahrer Gott, wahrer Mensch, ganz Gott, ganz Mensch. Wann ist er was? Und das ist ja immer so, ne? Hebräer 5, Vers 8, was für ein Satz, sagt, obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Gehorsam gelernt? Jesus hat Gehorsam gelernt? Ich dachte, der kam so auf die Welt. Ich dachte, der kann gar nicht anders als gehorsam sein. Und ich kann das auch nicht zu 100% erklären. Ja, das, aber ich nehme das mal so zur Kenntnis. Jesus hat gelitten, das in der Wüste, das war Leiden, das war eine schwere, harte Zeit, 40 Tage gefastet, jetzt kehrt der Hunger zurück. Du bist psychisch und körperlich wirklich in dieser schrecklichen Wüste, diese Hitze, diese Kälte, du bist wirklich an einem ganz, ganz schwierigen Punkt. Jesus hat gelitten und dann kommt der Teufel und macht ihn noch fertig. An dem, was er litt, hat er den Gehorsam gelernt. Jesus musste, durfte lernen, gehorsam zu sein, wie jeder andere Mensch. Wir haben ja jetzt hier so in unserer Kultur, die ist ja sehr geprägt durch das christliche Abendland, in den Zeiten Jesu und als die Bibelschreiber unterwegs waren, die diese Geschichten verfasst haben, da war man ja noch mehr geprägt vom Griechentum, vom alten griechischen Reich und deren Kultur. Und in deren Religion, und da gibt es ja immer diese Halbgötter, die so auf der Erde rumlaufen, die so halb Mensch, halb Gott sind und die halt enorme Sachen machen können und Superpowers haben, so richtige Heroes und so. Dagegen grenzt das Neue Testament Jesus immer ab. Auch hier der Gedanke, dass Gott einen Sohn hat. Viele sagen ja auch, das kommt jetzt durch die Griechen und so, das hat dann die beeinflusst und jetzt machen sie es auch. Nein, nein, es ist völlig anderes, überhaupt nicht vergleichbar. Weil Jesus wirklich ganz Mensch geworden ist. Er musste leiden, um gehorsam zu lernen. Ja, das dürfen wir wissen, auch in den nächsten Wochen, wenn wir über Jesus, wenn wir über seine Wunder reden. Nein, Jesus war kein griechischer Halbgott. Jesus war ganz Mensch. Er musste versucht werden, in allem wie wir. Nur so konnte er das ultimative Opfer am Ende bringen. Jesus ging seinen Weg. Und Wüste ist Teil von Gottes Plan für sein, für dein und für mein Leben. Das dürfen wir verinnerlichen. Dann möchte ich gerne über etwas anderes mit euch nachdenken, nämlich über diese erste Versuchung. Da wollen wir noch etwas drüber reden. Die erste Versuchung, was war das denn eigentlich für eine Versuchung? Ich nenne es mal so, es geht dem Teufel darum, unseren Glauben zu zersetzen. Er möchte deinen Glauben zersetzen, er möchte ihn zerstören. Wir schauen uns das doch einmal an, hier Lukas 4 von Vers 3. Und der Teufel sprach zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Und Jesus antwortete ihm und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort Gottes. Jetzt die erste Frage, ich finde offensichtliche Frage. Ja, warum denn nicht? Ich meine, du bist Jesus. Du hast jetzt hier gelitten, 40 Tage in der Wüste, du hast geschwitzt, du hast gefroren, du hattest Hunger. Der Teufel versucht, dich auseinanderzunehmen. Du bist so richtig am tiefsten Punkt und was du jetzt brauchst, ist wirklich was zu essen. Das ist jetzt ganz wichtig. Jetzt wird es übrigens auch gefährlich, Freunde, nach 40 Tagen, wenn der Hunger wiederkehrt. Jetzt muss das Fasten gebrochen werden. Essen ist jetzt sehr, sehr wichtig. Warum denn bitteschön jetzt nicht? Hier ist der, der Wasser in Wein verwandelt hat später. Hier ist der, der das Brot und den Fisch vermehrt hat. Hier ist der, der auf dem See gegangen ist. Warum jetzt nicht sagen, so Leute, jetzt kommt der Hunger wieder, jetzt Steine gibt es hier genug, jetzt verwandle ich mir mal einen Stein in Brot. Was wäre denn so schlimm dran gewesen? Nun, diese Frage alleine zeigt, dass wir noch so ein bisschen das Missverständnis in uns tragen, dass Jesus einfach alles tun konnte, was er wollte, weil er ja Gott war. Also doch wieder dieser griechische Halbgott. Hier sehen wir nochmal, er war es nicht. Er war ganz Mensch. Wenn Jesus einfach Steine hätte in Brot verwandeln können, weil er Hunger hatte. Wir sehen ja die Wunder, die er tut, die tut er für andere. Blinde Augen öffnen, ja, die tut er für andere. Hier hätte er einfach sich mal was zu essen besorgt. Wenn er das gekonnt hätte, dann wäre nachgewiesen, er hat seine Gottheit gar nicht abgelegt. Dann wäre die Kritik derer, die sagen, naja, Neues Testament, Christentum, das ist so Jesus jetzt so ein griechischer Halbgott. Nein, dann wird das berechtigt. Aber hier sehen wir genau, dass es nicht so ist. Jesus hatte nicht die Vollmacht zu tun, was er wollte. Er war begrenzt, er war Mensch. Später sagte Jesus in Johannes 5, Vers 19, er sagt, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun. Krass. Der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Also Jesus hatte nicht die Vollmacht, einfach das Brot, den Stein in Brot zu verwandeln. Was ist denn jetzt die Versuchung? Was konkret ist denn jetzt die Versuchung? Nun, was der Teufel eigentlich sagt, und das ist, was Jesus anfechten soll, er will Jesus verführen hinein ins Murren und ins Aufbegehren und ins Misstrauen gegen Gott. Wenn du Gottes Sohn bist, ja, dann sag mir mal, warum du jetzt hungern musst. Wenn du Gottes Sohn bist, jetzt warst du schon 40 Tage hier, hast das alles ausgehalten. Wenn du Gottes Sohn bist, wieso hast du nicht mal die Vollmacht, jetzt aus Steinen Brot zu machen? Und er sagt, wenn du Gottes Sohn bist, und ich weiß nicht, ob wir das noch im Ohr haben, Jesus war ja vor diesen 40 Tagen, sag ich mal, von einem geistlichen Highlight gekommen. Er war 130 Kilometer gelaufen, um am Jordan getauft zu werden. Er steigt aus der Taufe, der Geist Gottes kommt auf ihn wie eine Taube und hörbar vom Himmel ist das Wort Gottes. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich Freude. Wow. Da hat er was gehört von Gott vor allen. Was für eine Bestätigung. Und jetzt ist er in dieser Wüste und der Teufel sagt, wenn du Gottes Sohn bist. Was hat Gott gesagt? Das ist mein geliebter Sohn. Was sagt der Teufel? Wenn du Gottes Sohn bist. Warum musst du jetzt hungern? Warum hast du nicht mal die Vollmacht, jetzt hier aus den Steinen Brot zu machen? Wenn du Gottes Kind bist, warum sind die Kinder schon wieder krank? Warum hast du immer noch keinen Job? Warum bist du in deiner Ehe gescheitert? Warum dies, warum das? Das ist, wie der Teufel unseren Glauben zersetzen will. Er will unser Vertrauen in Gott zersetzen und dann fangen wir an zu murren. Wir fangen an, uns zu beklagen. Wir sind nicht mehr voller Dankbarkeit und voller Anbetung und vertrauen uns Gott an, sondern wir murren und wir klagen. Wenn du Gottes Sohn bist, warum? Und genau diese Prüfung ist so wichtig, dass wir in dieser Prüfung nicht versagen, sondern sie bestehen. Und wenn du sagst, oh Uwe, in letzter Zeit habe ich genau diese Prüfung so versagt, mach dir keine Sorgen, Baby, die kommt wieder. Das ist der Weg, den Gott mit uns geht. Immer wieder auch mal durch die Wüste. Schau mal hier, in 5. Mose 8, Vers 3. Auch sehr, sehr schön und lebendig übersetzt. Dort heißt es, er legte euch Entbehrungen auf und ließ euch hungern. Was? Der liebende Gott lässt uns hungern? Das ist ja gegen alles, was ich gedacht habe. Ja, pass auf. Und ließ euch hungern, dann gab er euch das Manna zu essen, das weder ihr noch eure Vorfahren kanntet. Er wollte euch damit zeigen, dass der Mensch nicht allein vom Brot lebt, sondern vor allem von den Worten des Herrn. Darum geht es in dieser Prüfung. Wenn du Gottes Sohn bist, wenn du Gottes Kind bist, warum läuft dein Leben so chaotisch? Warum bist du schon wieder krank? Warum dies, warum das? Der Teufel möchte, dass du aufbegehrst gegen Gott, dass du dich beklagst, dass Misstrauen kommt. Hat Gott das wirklich drauf? Meint er es wirklich gut mit mir? Ist er wirklich für mich da? Hat er wirklich einen guten Plan? Er möchte deinen Glauben zersetzen. Und die einzig richtige Antwort in der Situation, im Engpass, unter Druck, ist es, Gott und seinem Wort zu vertrauen. Und damit antwortet Jesus: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Ja, hier ist ein Engpass. Ich könnte jetzt wirklich gut was zu essen brauchen. Aber ich habe verstanden, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern der Mensch lebt vor allen Dingen von dem Wort Gottes, was aus Gottes Mund kommt. Und Gott hat mir doch zugesprochen, dies ist mein geliebter Sohn, das ist meine Nahrung. Gott hat es mir doch zugesprochen. Und ich halte mich fest an Gottes Wort. Eine alte Botschaft, die wir vielleicht manches Mal gehört haben, aber die wir hier heute aktualisiert bekommen dürfen in unserem Herzen. Wüsten sind Teil von Gottes Plan für dein Leben. Und dieser Angriff des Teufels, deinen Glauben zu zersetzen, wenn Gott es doch gut mit dir meint, wenn du Gottes Kind bist, warum ist dann das und das und das? Und die Antwort ist Gottes Wort. Ich halte fest. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Er lebt vom Worte Gottes. Und Gott hat mir zugesagt, dass er mein Vater ist. Und Gott hat mir zugesagt, dass er da sein würde. Ja, Gott lässt uns hungern. Er lässt uns manchmal warten, aber er vergisst uns doch nicht. Und er weiß, was er uns zumuten kann. Und in diesen Situationen nicht zu murren, nicht zu meckern und dem Teufel nicht zu erlauben, deinen Glauben zu zersetzen, sondern dich festhalten an dem, was Gott dir zugesagt hat in seinem Wort. Das ist der Weg, den Jesus geht, den Jesus lehrt. Und das dürfen wir alle lernen, wenn wir unterwegs sind mit Jesus. Und es ist auch gar nicht schlecht, Gottes Wort nicht nur im Herzen zu tragen und nicht nur da dolle festzuhalten, das ist ganz wichtig, sondern Jesus macht etwas, er spricht Gottes Wort aus. Im Epheserbrief wird ja gesagt, das Wort Gottes ist das Schwert des Geistes. Wenn wir Gottes Wort aussprechen in so Situationen. Und das mache ich manches Mal und das dürfen wir lernen. Wenn du vielleicht alleine bist und du bist angefochten, doofe Gefühle, doofe Ahnungen, doofe Gedanken in deinem Kopf, wenn du Gottes so bist. Und Jesus sagt, er zieht das Schwert des Geistes. Es steht geschrieben. Er antwortet dem Teufel. Er setzt diesen Gefühlen etwas entgegen. Es steht geschrieben. Ja, aber du fühlst es gerade nicht. Ja, aber du hast gerade Hunger. Es steht geschrieben. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, was aus dem Munde Gottes kommt. Und was passiert? Jesus lässt seinen Glauben nicht zersetzen. Er besteht den Test. Wasser, Wind und Sturm wie das Boot. Er reift weiter, er lernt den Gehorsam. Und am Ende lesen wir diese wunderbaren Worte in Matthäus 4, Vers 11. Da verließ ihn der Teufel und Engel kamen und sorgten für Jesus. Wie schön ist das denn? Ja? Er ließ dich hungern, haben wir gerade gelesen, und er fütterte dich mit Manna. Das war ja dieses himmlische Brot im Alten Testament, was einfach runterfiel. Hier ließ er Jesus hungern für einen Moment. Er ließ ihn diese Schlacht schlagen. Er ließ ihn mit dem Teufel ringen und sich richtig entscheiden, das Schwert des Geistes schwingen. Und dann gab der Teufel auf und ging. Und Engel kamen und sorgten für Jesus. Und Jesus durfte erleben, ich bin Gottes Sohn. Gott meint es gut mit mir. Ich sehe ihn da sitzen in der Wüste und sein Fasten breche nach über 40 Tagen. Und ich sehe wunderschöne Engel, wie sie ihm wunderbare Dinge geben zu essen und wie er wunderbare Gemeinschaft mit Gott hat. Er hat die Schlacht geschlagen. Er hat den Sieg davongetragen. Er ist nicht eingeknickt. Was für eine wunderbare Sache. Die Wüste ist Teil von Gottes Plan. Er will, dass du darin erfolgreich bist. Er will, dass du darin siegreich bist. Der Teufel will deinen Glauben zersetzen, aber Gott will ihn stärken. Das ist die Botschaft. Ich möchte gerne zwei Fazit ziehen. Jetzt fange ich an, darüber nachzudenken, was eigentlich die Mehrzahl von Fazit ist. Aber ich glaube, das werde ich jetzt, während ich predige, nicht klären können. Aber kleine Notiz an mich. Zwei Dinge, zweimal ein Fazit. Fazit 1. Verstehe, Wüstenwanderungen sind Teil der Jesus-Nachfolge. Habe ich jetzt mehrmals gesagt. Ja, versteh das. Lass uns das nochmal abspeichern. Es gehört dazu. Ob du gerade durch eine Krankheitszeit gehst, ob du andere Dinge hast, mit denen du unzufrieden bist in deinem Leben, ob es gerade wirklich nicht gut läuft, Wüstenzeiten sind Teil der Jesus-Nachfolge. Versteh, der Teufel will dein Vertrauen zerstören und will dich von Gott trennen. Gott will dein Vertrauen stärken und er will dich zur Reife bringen. Sage bewusst Ja zu deiner Wüstenzeit. Und bitte Gott, dir zu helfen, ihm ganz neu und immer mehr zu vertrauen. Das war für mich immer ganz wichtig und ist es bis heute in dieser Wüstenzeit. Wir beten so oft in schwierigen Situationen, Gott, hol mich hier raus. Und Gott antwortet oft, ob wir es hören oder nicht, und sagt, mein Kind, bring mich da rein. Ich möchte das mit dir erleben und durchstehen. Gott, hol mich hier raus. Nein, bring mich hier rein. Lade mich ein in der Situation und sage bewusst Ja. Okay, Gott, ich habe mir das nicht ausgesucht. Ich finde diese Situation wirklich schwer. Es ist ein schwerer Weg, den ich gerade gehen muss. Aber ich sage Ja dazu. Und ich danke dir, dass du auch was anderes geplant hast. Und ich vertraue dir auch weiter, dass du eingreifst, so wie du bei Jesus. Dann Engel kommen und dienen ihm. Aber Jesus, solange es so ist, wie es ist, sage ich Ja zu diesem schweren Weg. Sage ich Ja zu dieser schweren Situation, die mich so unzufrieden macht. Und ich gehe durch und ich murre nicht, sondern ich danke dir. Und ich halte mich fest an deinem Wort und glaube, dass du es gut mit mir meinst. Sage bewusst Ja. Das ist mein erstes Fazit. Verstehe, die Wüstenwanderung gehört dazu und sage bewusst Ja. Und bitte Gott, dir zu helfen. Lad ihn ein in die Situation. Halt fest an seinem Wort. Und ein zweites Fazit, was ich gerne ziehen möchte, ist, entscheide dich, deinen Glauben mit Gottes Wort zu verteidigen. Das ist eine Entscheidung, die du treffen kannst. Der Angriff gilt deinem Glauben, dein Glaube soll zersetzt werden und du entscheidest, nein, das darf nicht sein. Ich werde meinen Glauben verteidigen und zwar mit dem Schwert des Geistes. Ich werde mich wehren. Die Stimme des Teufels bei Jesus, das kennen wir ja auch. Warum hast du einen Engpass? Warum hast du so eine Not, wenn du doch Gottes Kind bist? Ja? Wenn du doch Gottes Sohn bist, warum musst du jetzt diese schlimme Situation erleben? Das kennen wir alle. Aber ich glaube, dass in der Realität bei uns sich das noch mit was anderem vermischt. Ob das bei Jesus so war, weiß ich nicht. Es wird nicht berichtet. Aber bei uns vermischt sich das noch mit was anderem. Der Teufel hat nämlich noch eine Sache, die er immer wieder anführt. Wenn du Gottes Kind bist, wenn du errettet bist, wenn du wiedergeboren bist, warum hast du schon wieder versagt? Ist ja die eine Sache, ja, Gott führt in die Wüste gehört irgendwie dazu, aber ganz ehrlich, wenn ich mal über unser Leben nachdenke, wir sind ja auch oft in doofen Situationen, die uns ja unzufrieden machen, weil unser Leben nicht stimmt. Und vielleicht bist du gerade ohne Job und bist rausgeflogen, weil du vielleicht was richtig Dummes getan hast. Du hast dich richtig falsch entschieden an einer Stelle und das ist aufgeflogen und du bist rausgeflogen, jetzt bist du ohne Arbeit und bist in der Wüste, jetzt kann man sagen, ja, Gott führt uns in die Wüste, ich bin ja selber schuld. Du, das macht überhaupt keinen Unterschied. Weil der Teufel kommt, deinen Glauben auseinanderzunehmen. Aber nach meiner Erfahrung bei uns argumentiert er einmal die Umstände. Wenn du Gottes Kind bist, warum geht es dir so schlecht? Warum diese Umstände? Aber zum Zweiten immer direkt mit, warum hast du versagt? Und niemand, der mich jetzt gerade predigen hört, kennt das nicht. Und sagt, was, Uwe, versagen? Ach, ja gut, dass du es mal erwähnst, aber weißt du, als ich damals dem Herrn Jesus mein Leben geschenkt habe, vor 30 Jahren, seitdem hat das mit dem Versagen bei mir aufgehört. Oder? Also die Kirche hier ist leer, ich kann jetzt in keine Gesichter gucken, außer die wenigen hier. Aber ich glaube, wir alle haben mit Versagen zu tun, oder? Und ich finde das ganz wichtig bei diesem zweiten Fazit, dass wir diesen Gedanken noch ergänzen, weil er gehört zu dieser Versuchung in der Wüste dazu. Der Teufel will deinen Glauben zersetzen, er argumentiert die negativen Umstände, aber er argumentiert eben auch dein Versagen. Wenn du Gottes Kind bist, warum hast du letzte Woche wieder deinen Chef belogen, um Ärger zu vermeiden? Es war so eine kleine Lüge, ja, du hast ihn da, ja. Aber du hast keinen Bock, dir wieder den Vortrag da anzuhören. Du hast keinen Bock wieder auf den Druck und kleine Notlüge. Und jetzt sitzt du da und hörst diese Stimme. Warum hast du das wieder getan? Du hattest dir vorgenommen, in der Wahrheit zu wandeln und nicht mehr rumzulügen. Warum bist du in deiner Ehe gescheitert? Lässt sich jetzt nicht mehr ändern, ist schon eine Weile her. Aber wann immer der Teufel kommt und dich in der Wüste erwischt, kommt diese Frage, kommt dieses Schuldgefühl. Wenn du doch Gottes Kind bist, warum? Warum hast du nicht genug gebetet? Warum hast du nicht genug Bibel gelesen? Warum bist du nicht frommer? Warum dies? Warum das? Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir wissen, dass das zu seiner Anfechtung dazugehört. Es war für mich unfassbar wichtig auf meinem Weg mit Jesus und ist es noch, immer wieder neu zu lernen, dass das nicht die Stimme des Heiligen Geistes ist. Auch die Stimme meines Gewissens, Gewissen, das wird ja geprägt, auch oft von außen. Auch die Stimme meines Gewissens ist nicht identisch mit der Stimme des Heiligen Geistes. Jesus ist unser Fürsprecher. Wenn der Heilige Geist redet, dann baut er uns auf, er spricht für uns. Ja? Diese Anklage, wenn du doch Gottes Kind bist, warum hast du hier versagt, warum ist das noch so, warum ist das noch so, warum ist das noch so? Das ist Teil der Versuchung. Das kommt vom Teufel, das kommt nicht von Gott. Das ist wichtig, dass wir das unterscheiden lernen. Ja, Uwe, aber entschuldige mal, Ethik, also wie wir so zu leben haben, die Bibel ist ja nun voll davon. 10 Gebote und was weiß ich, ne? Ethik. Ja, das ist richtig. Ethik ist wichtig. Und wenn wir unterwegs sind mit Jesus, dann wird Jesus mit uns reden über unseren Charakter. Er wird mit uns reden über die Sünde. Er wird mit uns reden über Geiz, über Gier, über Stolz und Hochmut. Er wird mit uns reden und er wird mit uns Wege gehen. Er möchte uns verändern, gar keine Frage. Aber auf dieser Erde, bis Jesus wiederkommt, wird es eben auch umkämpft sein. Und es wird nicht einen Punkt geben, wo du sagst, jetzt bin ich so lange mit Jesus unterwegs, Sünde ist bei mir jetzt kein Problem mehr. Sondern wir werden zu kämpfen haben. Das ist Teil unserer Christusnachfolge. Das ist unsere Realität. Und wir haben einen Herrn, Jesus Christus, der das versteht und der bei uns bleibt. Und der Teufel freut sich immer, wenn er uns das dann unter die Nase reibt. Du hast hier versagt, du bist da nicht perfekt, das machst du noch falsch und so weiter. Und Jesus wendet sich nicht ab, er ist an unserer Seite. Er will, dass wir ihm das glauben. Ich bin für dich da, ich bin dein Fürsprecher. Und wenn wir uns dann von Jesus abwenden, weil wir uns unwürdig fühlen, weil wir die Lüge glauben, dass Jesus enttäuscht ist von uns. Weißt du, Gott ist sehr schwer zu enttäuschen. Das ist ein Vorteil, wenn man allwissend ist. Ja? Gott sitzt nicht auf dem Thron und sagt sich, wow, ob der Andreas das packt diese Woche, ob der mal endlich genug betet. Meine Güte, ich habe so viel für ihn getan. Jetzt hoffe ich aber wirklich, dass er jetzt endlich mal, oh nein, guck mal, schon wieder. Ja? Nein, Gott ist nicht überrascht. Gott ist nicht überrascht. Ich kann Gott nicht überraschen und er ist nicht enttäuscht. Er weiß genau, was für ein Früchtchen er sich da ausgesucht hat. Jesus hat am Kreuz bezahlt für meine Schuld. Er ist mein Fürsprecher. Und diese Stimme, wenn du ein Gotteskind bist, warum dann das und das und das an Versagen? Bitte glaubt mir, es ist nicht die Stimme des Heiligen Geistes. Es zieht nur nach unten. Und es sorgt dafür, und genau das soll es nämlich auch, dass du dich von Jesus abwendest. Mit diesem Gefühl von Unwürdigkeit und genau das andere sollst du tun. Du sollst ihn einladen in der Situation. Du hast einen Herrn Jesus Christus, der dich versteht. Du hast einen Herrn Jesus Christus, der da gewesen ist, der das durchgekämpft hat, was du durchzukämpfen hast. Die Grundlage unseres Unterwegsseins mit Jesus ist alleine seine Erlösung. Das ist der Deal. Jesus plus nix. Nicht errettet durch Jesus plus Beschneidung, nicht errettet durch Jesus plus Gebote halten, nicht errettet durch Jesus plus Zehnten überweisen und spenden. Nein, errettet durch Jesus plus nix. Dein Glaube an Jesus Christus, an sein Opfer, ihn in dein Herz einzuladen, das ist, wodurch du errettet bist, ganz alleine. Ich erinnere an Martin Luther von der letzten Predigt, der, als er vom Teufel angefochten wurde, mit Kreide auf den Tisch geschrieben hat, ich bin getauft. Und ich rede doch nicht von einem Sakrament, was wir erfüllt haben. Nein, ich rede davon, dass ich Jesus mein Leben anvertraut habe. Ich bin eins gemacht mit ihm in der Taufe. und meine Sünde ist vergeben. Und ich bin sein Kind, ganz egal, wie ich gerade meine, dass ich fromm performe. Was für ein wunderschöner Gedanke. Eins gemacht mit Jesus. Denk dran in der Wüste. Er will deinen Glauben zersetzen, indem er dir deine Umstände vorhält und indem er dir deine Sünde vorhält. Nichts zersetzt Glauben so sehr. Er will, dass du dich abwendest von Jesus. Er will, dass du erstmal aufhörst, so viel mit Jesus zu tun zu haben. Vielleicht erstmal ein paar gute Werke. Vielleicht erstmal dich bessern. Und dann hast du wieder das Gefühl, jetzt darf ich. Nein, das ist alles nicht, was von ihm kommt. Denk bitte daran. Allein seine Erlösung. Jesus plus nichts. Jesus kann und will uns verändern. Darüber werden wir auch noch sprechen. Keine Frage. Aber das ist nicht die Grundlage. Die Grundlage ist Jesus plus nichts und du bist eins gemacht mit ihm. Das ist das zweite Fazit. Entscheide, deinen Glauben mit Gottes Wort zu verteidigen. Und wenn er wieder kommt und wenn er sagt, warum hast du das und das gemacht und wenn du Gottes Kind bist, warum ist das und das noch so in deinem Leben, dann sag ihm, 2. Korinther 5, 21, mein Vorschlag, den der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden in ihm. Ich bin die personifizierte Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Sprich das mal aus. Komm, jetzt vor dem Fernseher. Ich bin die personifizierte Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Das bist du. Das ist deine Identität. Das darfst du bekennen. Das ist die Wahrheit. Und noch ein kleiner Tipp für die Woche, für deine Wüstenzeit, den ich dir aufgeschrieben habe. Wenn der Teufel dich an dein Gestern erinnert, dann erinnere du ihn an sein Morgen. Ich habe festgestellt, das ist sehr, sehr hilfreich. Wenn er dir das vorhalten will, was du gestern falsch gemacht hast und was falsch gelaufen ist, sag ihm, ich bin Gottes Kind. Und ich werde für immer bei Jesus sein. Ich bin eins gemacht mit ihm und du nicht. So. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst. Ich weiß nicht, wer gerade durch Wüsten geht. Ich würde jetzt sehr, sehr gerne mit uns beten. Und ich hoffe, dass wir dieses Wort mitnehmen können. Und mitnehmen können in die nächste Woche, in den Alltag, in die schwierigen Situationen. Es gehört dazu. Sag ja dazu. Und bleib ganz nah dran an Jesus. Amen. Herr Jesus Christus, du bist so ein großartiges Vorbild. Herr, und du bist nicht irgendwie so ein unerreichbares Vorbild, sondern Herr, du bist jemand, der ganz geworden ist wie wir. Und du hast uns das vorgelebt. Und jetzt dürfen wir mit dir unterwegs sein, an deiner Hand leben, in deiner Jüngerschaft stehen. Herr, und wir sind nicht alleine in der Wüste. Du bist dabei. Wir sind auch nicht alleine im Sturm, du bist im Boot. Du bist immer dabei. Herr, ich möchte dem Teufel nie wieder gestatten, mich an einen Punkt zu kriegen, wo ich mich so innerlich, emotional von dir abwende. Wo ich mich unchristlich fühle, unfromm fühle, unwürdig fühle. Herr, ich möchte daran festhalten, dass das Lügen des Feindes sind und dass du etwas anderes über mich sagst. Danke für meine neue Identität, Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus zu sein. Danke, dass du für mich da bist, auch in der schlimmsten Wüste meines Lebens. Ganz, ganz herzlichen Dank. Amen.